Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben in diesem Eingangstext, den wir miteinander im Wechsel gesprochen haben, eigentlich einen Lobpreis gesprochen über Christus, über sein Wesen, über seine unerschaffene Art, weil er Gott ist. Vor aller Zeiten Lauf, haben wir jetzt auch in dem Lied gesungen, gingst du in unerschaffener Klarheit auf. Schon diese wenigen Sätze zeigen, was wir Christen bekennen, ist etwas ganz anderes, als was in der Welt herumgeistert an Vorstellungen über Jesus, der als Wanderprediger da rumläuft und den Leuten ein bisschen was Gutes erzählt, ne? Oder als ein Vorbild oder als ein politischer Mensch, der aufrecht stand mit geradem Rücken und den sie deswegen umgebracht haben. Das ist ja in unseren Tagen auf einmal auch uns wieder ganz nah, wie schwierig das sein kann, aufrecht zu sein, ne? Wenn man immer erzählt kriegt über die Medien, was man zu denken hat und wie man zu urteilen hat, wird uns ja alles eingetrichtert, ständig. Das ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Wer ist dieser Jesus Christus? Er ist Gott, erschienen als Mensch. Unfassbar, so unvorstellbar, dass man sich das nicht ausmalen kann. Heißt aber dann für die Gemeinde, die es glaubt, dass wenn Christus wirklich Gott ist und uns nahe gekommen ist und der Apostel sagt, wir haben von seiner Fülle Gnade genommen, Gnade um Gnade und wieder Gnade, nicht? Dass uns eine unerschöpfliche Quelle zur Verfügung steht für all die Dinge unseres Alltags. Nun fragen aber viele Menschen und sagen, ja, wenn Gott ist und so, aber wo ist er denn nicht und warum redet er nicht und warum zeigt er sich nicht? Der Hebräerbrief, aus dem unser Predigttext heute ist, beginnt mit den grandiosen Worten: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, durch die Propheten, hat er auch in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat geredet, schon immer, aber nicht immer wollten die Menschen das auch hören. Man kann ja auch seine Ohren verstopfen, man kennt das auch im Kinderzimmer, nicht? Da ruft man und so und kommt keine Reaktion. Und dann ist das ja nicht so, als wenn nicht geredet worden wäre, nicht? Im 12. Kapitel, im Hebräerbrief zum Beispiel, erinnert der Apostel seine Leser an das Reden Gottes am Berg Sinai. Da war das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens von Gott herausgeführt worden und an diesem Berg versammelt. Und dort gab Gott Gesetz und Recht, also die 10 Gebote. Mal ein schönes Thema. Ich glaube, die Jugend, ihr beschäftigt euch gerade damit, ne? Die 10, wo seid ihr jetzt? Ah ja, das ist ein schönes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Diese Gebote, die Gott gegeben hat, sind Gottes Reden. Wisst ihr, und es ist nicht nötig, dass jeder Mensch nun sagt, und gestern habe ich aber Gottes Stimme gehört, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist uns gesagt. Was gesagt ist, muss man nicht ständig immer wieder sagen, nicht? Und interessant ist an diesen Geboten, eigentlich sind die gar nicht so außergewöhnlich. Also es ist im Wesentlichen das, was in allen Völkern man auch weiß, was sich gehört, was richtig ist, dass man nicht den Nächsten bestiehlt. Also Hab und Gut werden geschützt, ne? Das Eigentum wird geschützt. Ist die Frage, ob das in unserem Land auch immer noch alles gut geschützt wird, auf lange Sicht. Aber auch zum Beispiel die Ehe wird geschützt, nicht? Ihr könnt euch übrigens hier vorne, wenn euch kalt ist, hier gehen, glaube ich, die Bankheizungen nicht. An anderer Stelle, ich sehe das nämlich, dass ihr fröstelt. Deswegen ist das so ein bisschen frisch. Oder dass man nicht dem Nächsten seine Frau ausspannt, nicht? Das wissen alle Völker. Das ist nichts Besonderes. Du sollst nicht töten oder den Ruf eines Menschen zerstören. Das ist ja nicht so was Besonderes. Besonders ist in den 10 Geboten, dass Gott an den Anfang vorneweg stellt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dass er sich als Schöpfer und Geber aller guten Dinge vorstellt und sagt, wenn ihr mich ehrt zuerst, dann werden sich alle anderen Dinge ordnen. Und dann gibt er schöne Gebote, zum Beispiel den Feiertag. Den gibt es in anderen Völkern nicht. Ist einmalig bei den Juden. Durch das Volk Israel hat Gott diesen Gedanken in die Welt gebracht, dass man alle 7 Tage ruhen darf. Also Gott sprach am Berg Sinai. Aber wenn wir diese Geschichte lesen im zweiten Buch Mose, dann sehen wir da eine eigentlich furchterregende Geschichte. Das Volk ist da an dem Berg und der Berg bebt. Und Gott lässt eine Grenze darum ziehen und sagt, kommt nicht zu nahe. Nur Mose darf hinaufsteigen, die Gebote bekommen. Und der Berg ist eingehüllt in Rauch und Feuer. Und da fürchtet sich das Volk. Die sind in Angst und Schrecken und sagen, ach Mose, rede du mal mit Gott, nicht wir lieber nicht. Da offenbart sich Gott auch, das nennt man Theophanie, ne? Eine Offenbarung Gottes, Erscheinung Gottes, Theophanie. In einem furchterregenden Donner und Blitz. Und Gott sagt, wenn ihr zu nahe kommt, werdet ihr sterben. Gott ist heilig und die Menschen sind es nicht. Gott und der Mensch passen einfach nicht so wirklich zusammen. Aber Gott hat geredet. Er hat gesagt, ich gebe euch meine Gebote und Rechte und ich werde euch segnen, wenn ihr sie tut. Ja, aber wer tut sie nicht? Und wie sich also Gott im Alten Testament mit seinen Geboten offenbart, in einer doch furchteinflößenden Weise, haben wir dann im Neuen Testament eine ganz andere Erscheinung Gottes. Wir haben Epiphanias festgefeiert, das ist der Stern dazu, der Epiphanias-Stern. Epiphanias heißt in Erscheinung treten oder auch erscheinen. Gott erscheint unter den Menschen und wie erscheint er da? Als Kind in der Krippe. Während die Israeliten vor dem Berg Sinai flüchteten und sich fernhielten, ist es in der Weihnachtsgeschichte so, dass Jesus selbst flüchten muss vor dem Zorn und Schnauben des Königs Herodes, nicht? Und lässt Gott das einfach geschehen, dass die heilige Familie fliehen muss vor dem Zorn eines solch chaotischen Tyrannen. Ganz entgegengesetzt zum Alten Testament. Und da begegnet der Engel den Hirten und muss ihnen zwar auch sagen, fürchtet euch nicht, weil sie sich fürchteten, aber dann ist die Furcht auch weg. Und weicht der Neugierde, dass sie sich auf den Weg machten, das Kind zu finden. Und dann gingen sie weg fröhlich, zurück in ihren Alltag. Wir haben hier ein ganz anderes Reden Gottes in Jesus Christus, als wir es im Alten Testament haben, wo Gott so vieles von sich offenbart und auch deutlich macht, diese Welt hat ein Problem. Sie hat ein großes Problem, ein gottesferne Problem. Und dann kommt Gott so nah in Jesus Christus. Und da schreibt der Apostel, nun aber, wenn das doch so ist, um wie viel mehr ist es doch jetzt sinnvoll, aber auch gefordert, die Stimme und das Reden dieses Gottes nicht zu überhören. Wir haben im Alten Testament viele Beispiele, wo das Volk die Stimme und das Reden Gottes ständig überhört, beiseite schiebt und dann kommen sie unter sein Gericht. Schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge. Die Leute fragen immer, wo ist denn Gott, wenn Unglück geschieht? Und die Bibel sagt uns, genau da ist Gott. Das ist kein Gegenbeweis für die Existenz Gottes, sondern er hat ja geredet, hat ja seinem Volk gesagt, und wenn ihr ständig in eurem Götzendienst verharren werdet, dann werde ich euch laufen lassen und dann werdet ihr sehen, wohin es führt. Ja, und dann ist eben der Mist da, ne? Zusammenbruch eines ganzen Volkes, Verschleppung ins Exil nach Babylon mit all den schrecklichen Erscheinungen, die Kriege mit sich bringen. Und da ruft auch der Prophet Jeremia, Gott, wo bist du? Aber eigentlich weiß er es. Und sagt, ja, wir sind gottlos gewesen. So ist es. Genau da ist Gott. Er hat geredet. Es ist nicht so, dass Gott verborgen ist und alles ein großes Rätsel. Wir können das schon wissen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen das ja nicht wissen, auch die Kirchen nicht. Man kann ja irgendwie einen Frömmigkeitsmantel tragen und all das wegleugnen, was Gottes Wort so überdeutlich eigentlich sagt. Nicht? Nämlich, dass Gott auch richtet. Nee, soll nicht mehr verkündigt werden. Gibt genug Bischöfe, die sagen, nein, nein, wir haben einen lieben Gott. Also, dass Gott uns lieblich in Jesus begegnet, das ist schon wahr. Geradezu ja fast zärtlich, nicht? Aber dass das irgendwie so ein Spielmannshansel ist, den wir in unser Leben holen, wenn es uns einfällt, damit er dann seinen Segen ausgießt, wir aber im Grunde unsere Ohren verstopfen, nicht hören wollen, was er sagt, unsere Dinge immer selber machen, im Grunde ohne ihn, aus eigener Kraft. Und dann aber, wenn die Kacke am Dampfen ist, sagen, ja, und wo ist jetzt Gott? Na, so geht's nicht. Und die Bibel sagt das ganz deutlich. Und deswegen sagt der Apostel in Hebräer 12, weist den nicht ab, der redet. Macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchele wie ein Lahmer, sondern dass ihr gesund werdet. und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, das schien mir ein Schlüsselwort in diesem ganzen Text. Und habe mich gefragt, wieso schreibt denn der Apostel das an eine Gemeinde von Christen, die ja da versammelt sind, haben sich taufen lassen. Und im Hebräerbrief wird deutlich, die haben sogar vieles riskiert. Nicht? In dieser Zeit war es schon so, dass Christen auch verfolgt wurden. Nicht immer gleich umgebracht, aber enteignet oder vertrieben, anderen Nöte geraten sind. Warum schreibt denn der Apostel an Christen, die sich haben taufen lassen, aus ihrer heidnischen Umwelt heraustraten, seht zu, dass niemand Gottes Gnade versäume? Habe ich gestern lange darüber nachgedacht. Und dann ist mir das wieder aufgegangen, wie sehr der Mensch darin verstrickt ist, immer alles selber tun zu wollen. Und zwar auch die Frömmigkeit. Der Apostel Paulus schreibt, Frömmigkeit ist ein großer Gewinn. Aber wir können das nicht selber bewerkstelligen. Und der Apostel Paulus zum Beispiel war in einem großen Kampf, in einer großen Auseinandersetzung mit Judenchristen in den Gemeinden, die sagten, ja, ist ja alles ganz schön mit dem Glauben an Jesus, aber wir müssen auch, nicht? Wir müssen auch die Beschneidung beachten oder die Feiertagsgebote, die Sabbatregelungen, all das, nicht? Und der Apostel Paulus kämpft bis aufs Blut dagegen und sagt, nein, wir leben alleine aus Gnade und nicht aus Werken und Tugenden und so weiter. Und wie sehr in die Kirche Jesu Christi der Gedanke, dass wir es selber tun, doch hineindringt, das sehen wir in einer 2000 Jahre langen Kirchengeschichte. Was haben Menschen sich da nicht alles ausgedacht, was sie aufwenden wollen, damit sie dann Gottes Gnade und seinen Segen in ihr Leben holen? Ne? Lauter Frömmigkeitsübungen, man kann die machen, ich bin da nicht gegen. Nicht? Nur der Grat ist so dünn. Was steckt dahinter, wenn jemand fastet? Es ist gut zu fasten. Aber ich erzwinge und erkämpfe mir damit nichts vor Gott. Oder pilgern gehen, das ist auch, jetzt wird das auf einmal wieder so modern, man pilgert nach Santiago oder woanders hin, um die Gnade Gottes ins Leben reinzuholen? Ja, das Neue Testament sagt nein. Nein. Gnade ist Gnade. Und der Apostel macht deutlich an dem Beispiel von Jakob und Esau, dass Esau, der ältere Bruder, seinen Erstgeburtssegen verachtet, den er hätte kriegen können, und er konnte das dann nicht mehr rückgängig machen. Er hat das verschleudert für eine Linsensuppe an seinen Bruder, nicht? Das ist ein Sinnbild. Diese Geschichte ist ein Sinnbild. Wir sind als Christen berufen, Gottes Kinder zu sein, aus Gnade durch Christus. Wir werden durch ihn Gottes Kinder. Es gibt keinen anderen Weg, den Segen Gottes zu bekommen. Die Fülle des Segens Gottes bekommen wir, wenn wir seine Kinder werden, durch Gnade. Nicht durch Anstrengung, durch Werke, durch Gesetze aufstellen, zu sagen, so lebt man als Christ und nicht anders. So nicht. Sondern aus Gnade, dass wir zu Christus kommen, indem uns das freundliche Angesicht Gottes begegnet. Aber wie schnell geschieht das auch in einer Gemeinde und einer Kirche, in einem christlichen Leben, dass man das beiseite schiebt und wieder sehr auf sich guckt? Was tue ich, was erreiche ich, was schaffe ich? Wir kommen nicht zum Segen einer Familie oder einer Ehe. Aus unseren eigenen Kräften, das funktioniert nicht. Ich bin 27 Jahre verheiratet, ich sage es euch, es geht nichts. Wir kommen dahin nur durch Gnade. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, der Apostel Johannes, wir haben von ihm genommen Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Ich weiß nicht, wie oft im Jahr man zu Gott anklopfen muss und sagen, es ist ja alles verfahren, ich brauche Gnade. Wir brauchen Gnade. Miteinander im Verhältnis auch zu den Kindern. Wir sind ratlos, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade für beinahe eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Es geht nur aus Gnade. Und die ist uns aber zugesagt, dass Gott seinen Segen uns dann gibt. Aber wenn wir es nicht hören wollen, dann könnten wir diese Gnade versäumen. Und davor warnt uns der Apostel. Ich sehe zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, indem man auf eigenen Wegen ist. Und damit will ich es auch bewenden lassen mit der Predigt. Und das nochmal ans Ende stellen. Seht zu, schreibt der Apostel, dass ihr den nicht abweist, der redet. Gott redet zu uns. Durch sein Wort, durch die Gemeinde, durch Lieder, durch Begegnungen, manchmal durch Träume. Habe ich nicht oft erlebt. 2-3 Mal in meinem Leben habe ich geträumt und bin wach geworden und dachte, das war so klar jetzt in einer schwierigen Situation. Da sagte ich, weiß genau, was Gott mir sagen wollte durch diesen Traum. Meistens träume ich Grütze. Ich bin ja jetzt auch schon 50 Jahre alt, aber 2 Situationen kann ich benennen in 50 Jahren, nicht? Aber immerhin, Gott spricht auch mal durch Träume. Wenn wir denn wirklich von seinem Reden hören wollen, am deutlichsten spricht er durch sein Wort und am freundlichsten und liebevollsten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der segne euch und bewahre euch alle Tage eures Lebens und jetzt besonders in diesem neuen Jahr und richte eure Füße himmelwärts. Amen.